Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Was hat türkische Mädchen in Deutschland 1997 bewegt? Die Dokufilmerin Aysun Bademsoy hat damals nachgefragt.
Wenn ich ein Mann wäre und die Frau sagt mir, ich bin keine Jungfrau, dann würde ich sie verstehen. Weil was, der Mann bleibt ja auch nicht ruhig.
Ich meine,
der Mann ist ja auch keine Jungfrau.
Okay. Ja, er kann nichts beweisen.
Aber das kannst du erzählen, das Türken.
Ja, er kann
das
nichts
kannst
beweisen.
Du nicht türkische Männer so erzählen, weißt du?
Ja?
So, das kannst du nicht so sagen.
Nee, wenn der Mann zu mir sagt, ey, du bist keine Jungfrau, okay, ich nehme dich nicht, dann ist er mir egal.
Und was machst du da?
Aus dem Film Nach dem Spiel von 1997, eine Gruppe Fußballfreundinnen und ihre Themen und Probleme. In einer Werkschau der Filmemacherin Aysun Bademsoy sind jetzt unter anderem alle Filme dieser Langzeitbeobachtung zu sehen. Wir sprechen gleich mit ihr selbst hier im Kompressor. Freue mich drauf und auch darauf, dass Sie zuhören. Willkommen. Break on Through the Oder Side, so heißt ein Kunst- und Performance-Festival an und auf der Grenze zwischen Deutschland und Polen, das auch am kommenden Wochenende nochmal Veranstaltungen Kunst und Kultur anbietet. Das ist da bei dem Örtchen Zollbrücke in Märkisch-Oderland. Es gibt auch eine Fähre über die Oder, die mit dazugehört. Und der Titel ist, man kann sich's vielleicht denken, im Kontext der Verschärfung der Grenzkontrollen gewählt, der Bundesregierung, durchbrechen auf die andere Seite. Man könnte auch sagen, Grenzen abbauen. Das ist eher das, was sich die Veranstalter da wünschen. Und wir sprechen jetzt mit Co-Kurator Heiko Michels. Hallo.
Hallo.
Herr Michels, Sie sind mit diesem Festival ja an der grünen Grenze, eben zwischen Deutschland und Polen. Auf der deutschen Seite, da kann man sagen, gibt es schon ein bisschen Infrastruktur eben an diesem Ort Zollbrücke. Auf der polnischen Seite ist es vor allem eben grün, viel Natur. Also vielleicht, dass Sie diesen Ort nochmal beschreiben. Wieso haben Sie den ausgewählt? Wieso bespielen Sie den?
Naja, zum einen ist da das Theater am Rand, also eine wunderbare Institution, die wie aus dem Nichts, ein Holzturm aus dem Nichts rückt, wenn man da die Wiesen runterkommt. Und das ist schon bekannt für ungewöhnliche Formate im fast nichts, sag ich mal, im Spektakulär und Spektakulären. Wenn man dann wirklich runterkommt an die Oder, also es sind noch 400 Meter über den Deich, und da zuhört, dann ist das Konzert eigentlich schon da. Also man kriegt immer mehr Demut vor der eigentlichen Präsenz dieser Landschaft. Und wenn man dann auch über deren lange und zerstrittene Geschichte nachdenkt, auch tolle Geschichte, dann muss man gar nicht viel hinstellen. Man muss nur kleine Wegweiser, Indikatoren geben, dass man eigentlich hört, was da schon immer war. Und der Sound der Vögel ist unglaublich, weil da war ja 40 Jahre, gab es ja gar keinen Grenzverkehr, gar keine Menschen in dieser Gegend.
Und auf der polnischen Seite ist das ja eigentlich auch noch weitgehend so, ne? Dass da wenig Besiedlung ist, wenig Infrastruktur.
Ja, auf der deutschen genauso. Nur damals durfte man halt wirklich nicht rüber, weil das ja eine scharfe Grenze war, die zwischen Deutschland und Polen, also ab 45 die meiste Zeit. Da durfte man auch wirklich da nicht hin. Und dann nochmal war das ja eine Zeit lang die Außengrenze Schengens. Das heißt die Ostsee der 90er Jahre mehr oder minder, wo die Flüchtlinge versucht haben, nach Europa zu kommen.
Ja, und jetzt
und heute ist das eigentlich wichtig. Heute ist es durchlässig eigentlich und plötzlich, genau, da wollten Sie auch darauf hinaus.
Ganz genau, also auf das Ziel sozusagen, dass Sie darauf aufmerksam machen wollen, aber vielleicht, dass wir noch mal eine Idee bekommen, was dort passiert. Also trotz dieser schönen Natur, die Sie eben beschrieben haben, gibt es ja eben diese Performances und Soundinstallationen, die heißen unter anderem Im Fluss verankert oder auch In den Häusern der anderen. Außerdem gibt es auch Gespräche. Vielleicht nennen Sie mal ein, zwei Highlights für das Publikum. Was bedeutet das? Was passiert da?
Also Im Fluss verankert zum Beispiel ist eine Jurte, eine nomadische Jurte, weil wir sozusagen im Zwischenland sind wir in einer Jurte, wo sich eine Schriftstellerin hat sich auseinandergesetzt mit den Objekten, die in Polen heute noch von Deutschen zu finden sind, weil die Gegend war ja mal deutsch sozusagen und wie die Polen damit umgehen und die sind ausgestellt und eine Sounddesignerin hat dazu Sounds gesammelt und das tritt in Interaktion und man kann sich da wirklich länger hinsetzen. Dann haben wir Michael Kurzwelli, ein Künstler aus Frankfurt oder Kurzwelli, hat eine Botschaft von Nova America, also die Idee, die es damals gab, nach Amerika auszuwandern, um die Freiheit zu suchen und vor den engen Grenzen wegzulaufen. Die greift er auf und wir bauen sozusagen zwischen den Grenzen eine eigene Botschaft aus, ein Parlament, wo viele Geflüchtete, die in der Region sind, auch mit uns campen, wohnen, parlamentieren und jeder, der jetzt von Ihnen Zuhörern kommt, kann auch sofort mit ins Parlament eintreten, mit Entscheidung fällen und so weiter. Ein Highlight ist natürlich die Fähre. Also wir haben gesagt, es kann doch nicht sein, jetzt werden die Grenzen überall hochgezogen. Überall muss man Ausweise wieder zeigen. Die Leute werden nicht rübergelassen. Es gibt auch Tragödien da jetzt schon ein bisschen weiter. In Frankfurt gab es gerade einer, der plötzlich an beiden Seiten nicht reingelassen wurde und dann stundenlang frierend auf der Brücke stand, weil er keine Ausweispapiere hatte. Und wir bauen halt eine eigene Fährverbindung mit einem Fährmann, einer Fährfrau, die auf Deutsch und Polnisch uns eine Art Archäologie der Region in einem schnellen Sprachfluss geben und gleichzeitig durchqueren wir dabei den Fluss, ungefähr in 20-minütigen Fahrten.
Und da sind wir ja mittendrin im Thema Asyl. Wir haben ja gesagt, Grenzen hochziehen. Naja, zunächst mal sind es Passkontrollen, möglicherweise auch Zurückweisungen. Das wird ja kontrovers diskutiert. Können ja auch nicht davon ausgehen, dass alle im Publikum da sozusagen eine Meinung haben. Wie wird das debattiert?
Also von den Leuten, die zu uns kommen, hat jetzt keiner gesagt, das sollten wir nicht tun. Das ist erstmal kein Problem. Also wir hatten jetzt keinen... Wir haben auch keine Bürgerwehren dabei gehabt, obwohl wir natürlich auch auf der polnischen Seite gerade Bürgerwehren haben, die die Grenze vor Flüchtlingen, die aus Deutschland nach Polen fliehen wollen, beschützen wollen. Was, glaube ich, nicht wirklich vorkommt, weil die meisten Geflüchteten sich hier schon besser fühlen als in Polen nach den einfachen Bedingungen, die sie hier haben. Aber die polnische Nationalbewegung kriegt dadurch Aufwind, dass man solche Mythen erzählt. Und die wollen wir natürlich schon abbauen. Und da, wenn dann jemand nicht meiner Meinung ist, dann halte ich auch dagegen und sage, hey, wir fahren da jetzt rüber mit der Fähre und schaut mal, es ist erstmal eine Landschaft und eine Grenze ist erstmal was Schönes, weil das der Ort ist, wo ich den anderen kennenlerne, den Nachbarn, den Fremden kennenlernen kann und mich dadurch vielleicht auch verändern kann. Ich will ja die Grenze gar nicht abbauen. Ich finde Grenzen super. Wenn alles gleich wäre, alles Coca-Cola und Globalisierung in der Form total uninteressant für mich. Ich finde das andere sehr spannend, aber ich will zeigen, dass die Grenze der Ort ist, wo ich den Nächsten kennenlernen kann, wo ich was erfahren kann. Das finde ich spannend.
Und sich halt eben nicht abzuschirmen. Aber wenn Sie jetzt sagen, Fährfahrt auf der Oder, also taucht da dann die Grenzpolizei auf und will die Pässe sehen oder wie sieht es aus?
Ja, bin ich mal gespannt. Das letzte Wochenende waren sie nicht da, aber wenn wir jetzt das nochmal das Radio pausauen, könnte auch sein, dass unsere Fährfahrt andere Richtung annimmt. Wir sind aber auch juristisch beraten natürlich. Aber eine gewisse Brisanz ist da. Man kann auch aussteigen drüben, man kann da bleiben. Selbst der Kulturstaatssekretär von Brandenburg hat das wahrgenommen letzte Woche, der zur Eröffnung da war und meinte, er fand es so toll, mal eine halbe Stunde im Niemandsland zu sitzen auf der Sandbank in Polen, kein Handy ging. Und er kam glücklich zurück und meinte, das war das größte Geschenk, was man mit wenig künstlerischer Intervention einfach hinkriegt. Also eigentlich mal abschalten, eigentlich mal auch das Umfeld sprechen lassen. Das ist auch, was man da sieht. Und da negiert sich natürlich unter den Sounds der Natur, unter dem Gesingen der Vögel, unter dem Fluss, unter dem Geruch, negiert sich jede Form einfacher Grenzziehung. Weil Musik, Sound, Rhythmus ist etwas, was erstmal die Dinge verbindet und nicht zusammen, nicht auseinanderdenkt.
Hört sich auf jeden Fall spannend an. Letztes Wochenende war natürlich auch Traumwetter. Könnte dieses anders sein, aber ich würde sagen, der Inhalt überwiegt. Machen Sie sich auf den Weg. Das Kunstprojekt Break on Through the Oder Side bei Zollbrücke im Landkreis Märkisch Oderland. Jetzt eben ein Ausflugsziel am Wochenende. Der Eintritt ist übrigens frei. Spenden sind willkommen. Und das war Co-Kurator Heiko Michitz. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. Schönen Nachmittag.
Alles Gute. Leben als Türkin in Deutschland, klarkommen mit beiden Kulturen, mit den Eltern, mit der Schule, auch mit der Ablehnung in beiden Communities, irgendwo dazwischen stehen, sich seinen Platz erkämpfen. Das sind alles Themen von Regisseurin und Drehbuchautorin Aysun Bademsoy. Seit über 30 Jahren macht sie Dokumentarfilme über türkisch-deutsche Migrationserfahrungen. Und morgen startet ihre erste große Retrospektive in der Kinothek Asta-Nielsen in Frankfurt mit dem Titel »Nirgends ist man richtig da«. Nach einem ihrer frühen Filme über zwei türkische Jungs, die nur in den Sommerferien bei ihrer Familie in Deutschland sind. Und wir freuen uns hier im Kompressor sehr, dass Aysun Bademsoy Zeit hatte, zu uns zu kommen. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, Frau Bademsoy, gestern haben die deutschen Fußballfrauen im Halbfinale gegen Spanien verloren. Sie haben bereits 1995 ein türkisches Mädchenfußballteam porträtiert. Es war sogar die erste türkische Frauenfußballmannschaft Europas. Und dann über Jahrzehnte eine Langzeitbeobachtung daraus gemacht. Der vierte Teil ist erst letztes Jahr ins Kino gekommen. Aus diesen Mädchen sind natürlich längst gestandene Frauen geworden. Was bedeutet Ihnen diese Reihe?
Also ganz wichtig ist, dass es die erste deutsch-türkische Mädchenfußballmannschaft in ganz Europa war. Und das war schon für den ersten Film für mich sehr, sehr interessant, eigentlich zu sehen, dass es nicht Mädchen waren, die irgendwie so aus Langeweile oder Freizeit irgendwie totschlagen da Fußball gespielt haben, sondern wahnsinnig gute Fußballerinnen waren. Also wenn man sich das gestern angeguckt hat, die hätten da ohne Probleme mithalten können. Das wäre schon, ja, das wäre schon interessant geworden. Mhm. Und leider sind ja sehr wenige Spielerinnen eigentlich mit Migrationshintergrund oder, also ich finde es schon sehr, sehr weiße Mannschaft, was mich ja ein bisschen irritiert. Wenn man nämlich die Franzosen anguckt oder so andere Mannschaften oder auch die Spanier, das ist so durchmischt. Also schon, da gibt es noch in Deutschland viel nachzuholen.
Aber ne? Wo wir also, da schon sind, wenn Sie das so ansprechen, liegt es tatsächlich daran, dass man das so will oder liegt es auch daran, dass weniger türkische Mädchen tatsächlich spielen?
Also ich muss sagen, da inzwischen, also ist ja schon 30 Jahre her, also inzwischen ist eigentlich für sehr viele Mannschaften, ob in Berlin oder überhaupt in Deutschland, gibt es sehr, sehr viele junge Frauen, junge Mädchen, die mit Migrationshintergrund oder hier auch, also Migrationshintergrund ist immer so ein komisches Wort, aber die hier geboren sind, hier aufgewachsen, Deutsche sind, ja. Also es gibt genug Nachwuchs. Wenn man wollte, könnte man bestimmt wirklich viele gute Spielerinnen da reinholen. Und mich ärgert das auch ein bisschen. Und gestern habe ich aus Protest auch schon gar nicht mitgeguckt. Mein Mann hat zwar geguckt, ich aber nicht. So.
Aber ich frage auch deshalb, weil damals, als Sie zu diesen Fußballmädchen kamen, da war das ja eher die Ausnahme, dass die Töchter türkischer Familien jedenfalls diesen Sport wählen durften, oder?
Absolut, ja. Das war ganz ungewöhnlich auch. Also es war Görlitzer Bahnhof, Görlitzer Park, da wo die ihr Trainingsplatz hatten, Armans. Arusborg, genau, das ist dieser Verein gewesen. Und das war wirklich die erfolgreichste Gruppe eigentlich in diesem Verein. Das war schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und um diesen Fußballplatz herum, der Zaun, der war wirklich voll mit türkischen Familien, die sich das angeguckt haben. Das war super. Neu eigentlich auch für viele. Und die Mädels haben auch Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie auch sich durchzusetzen. Aber zum größten Teil waren das so gute Fußballerinnen, dass die Familien sie schon unterstützt haben und stolz waren auch. Das war wirklich die erfolgreichste Mannschaft bei Arusspor damals. Mhm. Das war schon sehr ungewöhnlich.
Aber es ging natürlich längst nicht nur um Fußball, sondern auch um alles drumherum. Aber es war natürlich ein perfekter Aufhänger, um diese Mädchen eben in der Gruppe zusammen zu haben. Sie haben sie dann auch sehr privat befragt. Hören wir mal einen Ausschnitt aus dem zweiten Teil der Fußballreihe, der heißt Nach dem Spiel.
Haben die anderen Freundinnen von euch eigentlich einen Freund oder Verlobten oder so? Oder haben die alle keine Freunde?
Natürlich haben die einen Freund oder die sind verlobt.
Aber ihr habt keine Freunde.
Mein Gott, soll mir jetzt sagen, dass wir einen Freund haben?
Habt ihr denn welche?
Wenn wir jetzt ja sagen.
Dann gibt's Ärger. Also ihr dürft gar keinen Freund haben. Dürfen türkische Mädchen einen Freund haben?
Kannst du uns eine andere Frage stellen?
Also das ist irgendwie, wenn man das schaut, ja, es ist unheimlich süß. Auf der anderen Seite hat es aber schon natürlich einen ernsten Hintergrund, dass sie eben da wirklich nicht drüber sprechen konnten. Vielleicht, dass sie die Situation nochmal mit ihren Worten beschreiben. Warum haben sie da so insistiert und was hat sich seitdem eben auch geändert?
Ja, also ich habe natürlich die gequält, muss man ja sagen. Das fanden sie gar nicht so lustig, aber die haben sich drauf eingelassen. Das fand ich auch ganz toll. Letztendlich ist das, was diese Szene, was sie jetzt gerade reingespielt haben, ist ja im letzten Film ja auch ein Thema, was die Nalan mir genau erklärt, was da eigentlich die Situation war. Sie hatten natürlich Freunde, aber sie hatten Respekt vor ihrem Vater oder ihren Brüdern. Also sie wollten nicht lügen, aber sie konnten auch die Wahrheit nicht sagen. Und das war der Konflikt für sie. Und das ist eine ganz tolle Szene, wo die Nalan das mir erklärt. Mhm. Ich habe es gewusst und deshalb war es natürlich noch mehr interessant für mich zu sagen, ja, das ist eigentlich...
Ich habe es auch als Ton.
Ja,
können wir
genau.
Hören. Ja, hören wir rein.
Schüchtern wir sind. Trauen uns gar nicht, in die Kamera zu sprechen. Da hat ja noch mein Vater und mein Bruder noch gelebt und durch Respekt eigentlich, weil wir auch keinen Freund haben dürften, konnten wir nicht richtig sprechen halt.
Aber ihr hattet Freunde, ne?
Wir hatten Freunde, ja. Deswegen eigentlich, wir wollen auch nicht lügen und auch nicht die Wahrheit sagen. Deswegen versuchen wir, keine Antwort zu geben.
Das ist eben in diesem vierten Teil Spielerinnen im letzten Jahr erschienen. Ja, und genau wie Sie es eben erklärt haben, also über diese Langzeitbeobachtung merkt man dann eben die eigene Entwicklung. Andererseits diese Frage, also etwas vor den Vätern und den Brüdern geheim halten, diese ja doppelten moralischen Standards, ist das heute wirklich weg oder lebt das weiter fort?
Also ich glaube, das hat sich schon verändert in den Familien und auch dem, ja, eigentlich, dass das selbstverständlicher ist, dass man einen Freund hat und die auch das okay finden. Aber letztendlich ist es immer noch so ein Thema, dass man Respekt vor den Eltern hat. Das ist einfach so eine ganz normale kulturelle Umgang miteinander, auch für die Familien. Aber also im Grunde genommen, damals war es kompliziert, das zuzugeben. Heute könnte man es eher zugeben. Ich meine, das ist auch eine Szene in diesem Spielerin, wo der Vater sagt, die muss ja jetzt nicht mit jedem hier bei mir ankommen. Wenn es was Ernstes ist, dann will ich den natürlich kennenlernen und so. Und gleichzeitig ziehen die Mädchen nicht aus. Die warten. Natürlich ist das nur Bequemlichkeit auch. Das ist ja auch schön zu Hause. Alles wird gemacht und man muss gar nichts machen.
Finanziell sicher auch, ne?
Ja, absolut. Und auch irgendwie, die sind ja auch verwöhnt und werden auch geliebt und so. Also die familiären Rahmenbedingungen sind schon eigentlich nicht erdrückend für die Frauen. Das sind ja auch moderne Familien. Also es ist ja schon so, dass sie selbstbewusste Mütter haben, dadurch, dass sie Fußballerin waren und sind zum größten Teil auch noch. Aber letztendlich sind die Mädchen, fügen sich so in ihrem, ja, einfach in ihrem kulturellen Rahmen, auch in den Kontext, der eigentlich auch von den Eltern gewollt und vielleicht auch erwartet wird, aber nicht erdrückend ist, ja. Mhm.
Also auch in diesem Film, aber natürlich noch stärker auch in anderen Dokumentarfilmen von Ihnen, sind ja diese Fragen nach der Heimat, nach der Zugehörigkeit präsent. Sie zeigen eben Türkinnen und Türken, die ja lange in Deutschland gelebt haben, aber zum Beispiel auch in die Türkei zurückkehren, da dann aber auch irgendwie fremd geworden sind. Also immer so diese Frage, was bin ich jetzt eigentlich, wo fühle ich mich zugehörig, was nehme ich von der einen Kultur mit in die andere und was nehme ich von der anderen an? Auch da nochmal die Frage, hat sich da in Ihrer Wahrnehmung was Entscheidendes verändert bis heute über all diese Jahrzehnte?
Also ich muss sagen, natürlich ist ja, also auch wenn man da nicht geboren ist und man fährt jedes Jahr 2-3 Mal vielleicht mit den Eltern in einem familiären, städtischen Umfeld, die eigentlich auch sehr vertraut ist dann auch für die meisten von den Familien und den Kindern, ist das schon heute ein bisschen anders. Es ist eine andere Welt in der Türkei. Die Türkei hat sich ja innerhalb der letzten 15, 20 Jahre rasant verändert. Mhm. Die sind teilweise auch viel weiter als die Leute hier in Deutschland. Also die Migration hat macht immer so ein bisschen, ich würde sagen, auch so stoppt ein bisschen oder entwickelt sich wieder zurück in diese alten Geschichten von Erinnerung, Heimatgefühle, weil die auch hier nicht sich wohlfühlen oder anerkannt oder als Deutsche auch, als Deutsche wirklich wahrgenommen sehen. Ich meine, das ist ja auch das Thema in der Spielerin der zweiten Generation, also die Kinder von den Fußballerinnen. Mhm. Das hat mich schon erstaunt, dass es so extrem eigentlich sich verändert. Nicht zum Positiven, dass man da schon, ja, ich dachte, die Gesellschaft ist viel weiter, viel, viel offener, viel miteinander in Berührung und man das auch als Reichtum auch ansehen kann, eine andere Kultur im Umfeld zu haben. Ich will ja nur jetzt so mal einfach mal so sagen, was die Esskultur eigentlich der Deutschen jetzt inzwischen so ausmacht, wie viel verschiedene Küchen und wie viel, ja, einfach die Gesellschaft sich so verändert hat, ob es Vietnamesen sind oder arabische Familien, türkische, bosnische. Also es hat so ein Reichtum eigentlich, ja. Und das als positiv zu sehen, das hat sich hier irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Und das deprimiert einen schon. Und ich verstehe auch, wenn Türkan zum Beispiel sagt, ja, sie würde schon gerne zurückgehen, sagt sie. Also obwohl das ja auch komisch ist. Was heißt das zurück? Mhm. Natürlich mit den Eltern dahin. Aber ich glaube, es ist ein Wunschdenken. Es ist so schwer für diese Deutschländer in der Türkei irgendwie sich zurechtzufinden.
Mhm. Und Sie haben ja auch gesagt oder geschrieben, dass Sie von diesem deutschen Blick damals, also jetzt, wir sprechen über die 90er, als Sie mit Ihrer Arbeit begonnen haben, mehr oder weniger, genervt waren. Wenn es jetzt so ist, dass die Dinge, die Sie angesprochen haben, diese Bereicherung zum Beispiel in der Küche und so weiter, wenn das als selbstverständlich genommen wird, ist es dann so ein bisschen dieses typische Deutsche, dass man dann an den Dingen, die eben nicht so gut funktionieren, weiter rummäkelt? Oder
ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass eigentlich Deutschland, also ich bin ja mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen und ich hatte Deutschland als eine sehr ungastfreundliche Community oder Gesellschaft wahrgenommen als Kind. Und auch sehr lange habe ich mich hier nicht sehr gut aufgehoben gefühlt, außer dass halt meine Umfeld, ich bin ja auch zur Schule gegangen, ich hatte einfach gute Mitschüler. Ich habe mich da immer eigentlich, und wir waren sehr außergewöhnlich, weil wir waren in Spandau-Starken, sind wir aufgewachsen, und da gab es überhaupt kaum türkische Familien. Also dadurch war man schon ein bisschen so Exoten da in dieser komischen dörflichen Struktur fast, ja, in Spandau-Starken. Aber letztendlich muss ich echt sagen, dass das Positive nicht insgesamt gesehen wird, sondern so punktuell vielleicht nur wahrgenommen wird. Und wenn es dann, ja, jetzt fangen die an, die Grenzen zuzumachen und irgendwie immer nur die erste Nachricht in allen Sachen, ob es nur im Fernsehen oder im Radio ist, ist immer, ja, so und so viele Leute sind hier Migranten und das Boot ist voll. Das ist ja immer so ein komischer Gedanke. Ich finde, dass das einfach, eigentlich passt das gar nicht in eine Zeit von 2025. Wir müssen doch eigentlich, Deutschland braucht ja auch die Arbeitskräfte. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Bevölkerung altert. Ja. Wie soll das überhaupt gehen? Also die unrealistische Art, dass man sich abschottet und also Leute nicht reinlassen will.
Ja, da werden natürlich Dialoge, also werden Themen verkürzt, das ist völlig klar. Man muss aber auch natürlich sagen, dass es auf der anderen Seite, Sie haben es ja auch selber beschrieben, auch Rückschritte natürlich auch in den anderen Communities gibt. Also dass sie sich teilweise auch abschotten, also ich kann nur sagen, ich habe das als Schüler auch erlebt, dass man zum türkischen Mitschüler nach Hause nicht durfte, ja, obwohl man gewollt hätte. Das waren auch Erfahrungen, ja. Also die, aber klar, es ist vielseitig. Und eins wollte ich gerne noch wissen: meinen Sie, die Gesellschaft hat insgesamt aus den Erfahrungen der 30, 40 Jahre, gerade speziell türkische Migration, auch gelernt? Also, dass es schon auch Fortschritte gibt?
Ich denke natürlich. Also, ich sehe an meinen Kindern, wie viel verschiedene Freunde aus verschiedenen Gruppen da, also Nationalitäten da irgendwie miteinander wahnsinnig offen und gut umgehen. Ich glaube auch, die Generation, die jetzt oder die nächste Generation ist einfach ganz selbstverständlicher mit den anderen Kulturen sind sie im Umgang. Und ich glaube, das ist auch nicht das Thema für die. Aber ich finde, man könnte eigentlich noch weiter sich öffnen. Und also bei uns zu Hause war das nicht so, dass die Kinder bei uns nicht essen durften. Meine beste Freundin damals in der Schule, die hat ständig bei uns gegessen, bis die Eltern dann bei uns anriefen, warum ihre Tochter irgendwie nie bei denen nach Hause kommt, um zu essen.
Was sie schmeckt.
Ja, das hat denen geschmeckt und es war entspannt. Und bei uns war immer die Tür offen. Und ich kenne das ja auch, Tim Rauer erzählt das ja auch von seiner eigenen Kindheit, dass er einfach auch viele, die türkische Familien haben ihn eigentlich ernährt. Ne? Gibt's ja auch viele Beispiele. Ne? Das ist schon so, das ist ungewöhnlich, was die sagen, dass die nicht nach Hause durften. Ich weiß nicht, was in welche Gesellschaft das war. Also ist immer ein bisschen komisch. Aber die türkische Gesellschaft ist eigentlich sehr offen und sehr gastfreundlich, empfinde ich auch immer noch, heute noch.
Eis und Bahn im Zoll. Wir könnten noch sehr, sehr lange weiterreden. Ihr Werk ist nicht ansatzweise erschöpfend jetzt irgendwie gestreift worden. Aber man kann ja eben diese Werkschau sich anschauen. Nirgends ist man richtig da. Die erste von der Dokumentarfilmerin Eis und Bahn im Zoll in der Kinothek Asta Nielsen in Frankfurt am Main läuft bis zum 30. Juli. Und alle vier Teile auch dieser Fußballerinnen-Reihe, die wir eben angesprochen haben, werden dort gezeigt. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Bettina Ritter.
Sein früher Tod mit nur 54 Jahren schockierte vor fast 2 Jahren viele Fans. Der US-Schauspieler Matthew Perry, vor allem bekannt durch die 90er-Jahre-Serie Friends, starb überraschend an einer Drogenüberdosis. Jetzt hat sich sein damaliger Arzt schuldig bekannt. Er gestand vor einem Gericht in Los Angeles, er habe den Schauspieler in 4 Fällen mit Ketamin versorgt. In einem Statement seiner Anwältin heißt es, ihr Mandant bereue seine damaligen Entscheidungen. Er habe versäumt, Perry zu schützen, obwohl der wegen seiner Abhängigkeit besonders gefährdet war. Das Gericht will nun am 3. Dezember das Urteil gegen den Arzt verkünden. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft. Die Columbia University in New York hat sich im Streit mit der US-Regierung um Fördergelder auf einen Vergleich geeinigt. Demnach zahlt die Universität über einen Zeitraum von 3 Jahren eine Abfindung von $200 Millionen an die Regierung. Außerdem hat die Uni noch weiteren Bedingungen zugestimmt. Giselle Uka.
Sie darf die ethnische Zugehörigkeit bei der Zulassung von Studierenden oder der Einstellung von neuen Mitarbeitern künftig nicht mehr berücksichtigen. Außerdem verpflichtet sich die Uni, mehr gegen Antisemitismus auf dem Campus zu tun. So will die Columbia University wieder an hunderte Millionen US-Dollar Forschungsgelder rankommen, die im März von der Regierung eingefroren wurden. Begründung dafür, jüdische Studierende seien nicht genug vor antisemitischen Anfeindungen bei pro-palästinensischen Demos geschützt worden.
Bereits gestern war bekannt geworden, dass die Universität in New York Teilnehmer an pro-palästinensischen Protesten teils mit dem Entzug von Abschlüssen bestraft hatte. Die britische Werbeaufsichtsbehörde ASA hat wieder eine Werbeanzeige verboten, weil sie das Model als zu dünn eingestuft hat. Es handelt sich um eine Anzeige des Einzelhändlers Marks & Spencer. Auf dem Bild ist eine Frau zu sehen, die laut ASA ungesund dünn wirke. Dazu trage auch die Pose und die Kleidung, unter anderem große spitze Schuhe, die die Schlankheit der Beine betonten, bei. Marks & Spencer erklärte, sein Damenbekleidungssortiment sei inklusiv. Die ausgewählten Schuhe seien nur aus stilistischen und modischen Gründen gewählt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Werbeaufsicht in Großbritannien so eine Anzeige verbietet. Anfang des Jahres bekam der Einzelhändler Next die rote Karte, weil das Model in der Werbung für blaue Skinny Jeans ungesund dünn erschien.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Geldgeile Frauen, die Männer in eine Liebesbeziehung verwickeln, um sie dann finanziell auszunehmen. Das ist das Setting des chinesischen Videospiels Revenge on Gold Diggers. Das Ganze besteht aus realen Filmszenen, Models und Influencerinnen bahnen hier eine Beziehung mit Firmenchefs an. Nach dem Betrug geht es dann darum, Rache an diesen manipulativen Frauen zu nehmen. Warum dieses Spiel so erfolgreich wie umstritten ist, das erklärt Eva Lambi-Schmidt aus Peking.
Ich bin für die armen Männer dieser Welt. Ich will Rache an den Goldgräberinnen. So stellt sich der Protagonist des umstrittenen Videospiels im Trailer vor. In der Story geht es um Rache von Männern an Frauen, die es auf ihr Geld abgesehen hätten. Die Männer sehen sich als Opfer, stehen aus ihrer Sicht da mit leerem Geldbeutel und gebrochenem Herzen. Auf der Online-Plattform Steam kletterte das Spiel auf dem chinesischen Markt innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung im Juni zwischenzeitlich auf Platz 1. Allerdings ist es mittlerweile wieder weit abgerutscht. Das Spiel mit dem ursprünglichen Namen Revenge on Gold Diggers, übersetzt Rache an Goldgräbern, wurde im chinesischen Internet kontrovers diskutiert. Es gab heftige Kritik wegen frauenfeindlichen Geschlechterstereotypen. Sogar so sehr, dass das Spiel bereits am zweiten Tag umbenannt wurde in emotionaler Antibetrugssimulator. Auf der chinesischen Online-Plattform Xiaohongshu polarisierte das Spiel bei den Nutzern. Aus Sicht der Befürworter mache das Spiel auf Liebesbetrug aufmerksam, als Warnung für andere. Andere finden es absurd und frauenfeindlich. Die Debatte um das Spiel wirft ein Licht auf Geschlechterungleichheiten in der chinesischen Gesellschaft und die wirtschaftliche Situation des Landes. Die Wirtschaft in China hat sich seit dem Ende der Corona-Pandemie nicht so stark erholt wie erwartet. Viele junge Menschen finden keinen Job. Das jahrelange zweistellige Wirtschaftswachstum Chinas ist längst Geschichte. Während ihre Eltern noch davon profitiert hatten, hat die junge Generation in China nur begrenzte gesellschaftliche Aufstiegschancen. Selbst mit einem Universitätsabschluss ist es nicht garantiert, einen guten Job zu haben und ein besseres Leben zu finanzieren. Diese junge Frau im Online-Netzwerk Xiaohongshu macht die wirtschaftliche Lage dafür verantwortlich, dass sich der Kampf zwischen den Geschlechtern verschärfe. Er werde zu einem Ventil, um Druck abzulassen. Zahlreiche junge Frauen, vor allem in den Städten Chinas, sollen heute nicht mehr heiraten oder Kinder bekommen, was Single-Männer darüber hinaus frustrieren dürfte. In China herrscht ohnehin Männerüberschuss. Während der jahrzehntelangen Ein-Kind-Politik, als Paare in der Regel nur ein Kind bekommen durften, wurden oft Jungs bevorzugt. Frauen, die sich heute für Geschlechtergleichheit einsetzen, sind von der kommunistischen Staats- und Parteiführung in China nicht erwünscht. Die chinesische Regierung propagiert die Frau traditionell in der Rolle Rolle als gute Ehefrau und Mutter. China will, dass die Geburtenrate wieder steigt, denn dadurch, dass die chinesische Bevölkerung schnell altert, sind weitere wirtschaftliche Probleme vorprogrammiert und damit auch weitere Unzufriedenheit.
Es war eins der größten Sportereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und doch ist es heute eigentlich kaum bekannt. Am 24. Juli 1925, also vor genau 100 Jahren, begann in Frankfurt am Main die erste Arbeiter-Olympiade. Ja, was ist das? Ein riesiges Sportfest mit rund 450.000 Zuschauern, das ein Zeichen gegen Nationalismus setzen wollte damals. Zum Jubiläum erinnern jetzt etliche Kulturveranstaltungen an diese Spiele. Und Ronny Blaschke versorgt uns mit den Hintergründen.
Der Vorplatz der Frankfurter Paulskirche. Zwischen Infotafeln ist eine kurze Strecke abgesteckt. An der Spitze besteigen zwei Frauen ihre Fahrräder. Sie stehen mit gebeugten Knien auf den Pedalen und bewegen sich langsam voran. Sie bremsen, balancieren, reißen den Lenker hin und her.
Also das langsam Fahrradfahren als Gegensatz zu dem schneller, weiter, was jetzt auch so diese große Olympiade immer wieder hat. Also alles muss immer das Allerschnellste und Beste sein, sondern eben zu sagen, nee, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man miteinander lebt.
Die bildende Künstlerin Katja Kämmerer ist Gründerin des Ensembles Profikollektion. Mit ihrem Mitstreiter, dem Theatermacher Jan Deck, setzen sie sich auf künstlerische Weise mit historischen Themen auseinander. Nun vor der Paulskirche erinnern sie mit einem Festival an die erste Arbeiterolympiade von 1925 in Frankfurt. Und dabei lassen sie auch eine der damals beliebtesten Sportarten auferstehen. Das langsame Fahrradfahren.
Also es ging auch damals darum, bei der Arbeiterinnen-Olympiade, dass es eigentlich der Wettbewerb nicht so im Vordergrund stand, sondern das Gemeinsame, das Solidarische, ja, zusammen irgendwie Sport machen und aktiv sein und politisch sich engagieren.
Mehr als 3000 Sportlerinnen und Sportler aus 12 Ländern nahmen an der Arbeiterolympiade teil. Bei der Eröffnungsfeier verzichteten sie auf Landesflaggen und Nationalhymnen. Stattdessen erklang die Internationale. Heute gibt es in Frankfurt fast keine sichtbaren Spuren mehr, die an die Spiele erinnern. Aber Katja Kämmerer und Jan Deck haben einen Audiorundgang mitgestaltet. So kann man durch die Stadt spazieren und sich in das Jahr 1925 zurückversetzen lassen, sagt Jan Deck.
Naja, ein ganz wichtiger Punkt bei der Arbeitersportbewegung ist, dass sie die erste Bewegung war, in der Frauen selbstverständlich Sport machen durften.
Eine solche Entwicklung war im späten 19. Jahrhundert noch unvorstellbar. Die Arbeiterschaft konnte sich Mitgliedsbeiträge und Kleidung für bürgerliche Vereine selten leisten. Erst durch die Aufhebung der Sozialistengesetze 1890 wurde es für sie möglich, eigene Vereine zu gründen. Nach der Einführung des 8-Stunden-Tages 1918 hatten Arbeiter mehr Freizeit. Sie gründeten hunderte Vereine in Fußball, Turnen oder Wandern, errichteten Sportplätze oder funktionierten Kneipenräume in Hallen um. Mit einem übergeordneten Ziel, sagt der Sportjournalist Martin Kraus.
Man hat sich auch als Körperkultur verstanden und so bestimmte Übungen wie Massengymnastik oder sowas wurden dort so entwickelt, Sport als Vervollkommnung des Körpers.
Der Autor Martin Kraus hat die Teilhabekämpfe der Sportgeschichte in einem Buch aufgearbeitet. Der Titel »Dabei sein wäre alles«. Darin beschreibt er auch die Fortführung des Klassenkampfes mit sportlichen Mitteln. Zur Arbeiterolympiade in Frankfurt gehörten etliche Kulturveranstaltungen. Der jüdische Schriftsteller Alfred Auerbach inszenierte im Stadion mit Chören das Theaterstück »Kampf um die Erde« als Protest gegen Großmachtstreben und den Raubbau von Bodenschätzen. Der wichtigste Slogan lautete »Nie wieder Krieg«, erläutert der Frankfurter Stadthistoriker Dieter Wesp.
Dass aufgrund der politischen Situation Deutschland ja auch 1924 bei den Olympischen Spielen, die ja damals in Paris stattfanden, als Kriegsgegner ausgeschlossen war. Und deswegen wurde 1922 in Leipzig entschieden, dass die erste Arbeiterolympiade überhaupt erstens in Deutschland stattfindet, dass sie zweitens nach Frankfurt kommt und dass drittens natürlich völlig klar ist, dass der frühere Kriegsgegner Frankreich natürlich dazu eingeladen wird.
Dieter Wesp hat in Frankfurt einen Vortrag über die Arbeiterolympiade gehalten. Auf dem Einladungsflyer war das Plakat der Spiele abgebildet. Ein Sportler steht mit einer roten Fahne auf zerstörten Waffen. Zu erkennen ist auch eine zerrissene Hakenkreuzfahne. Bereits in den 1920er Jahren protestierten etliche Arbeitersportler gegen die Nationalsozialisten, erläutert Matthias Thoma, Leiter des Museums von Eintracht Frankfurt.
Die Arbeitersportvereine wurden direkt 1933 verboten. Das Vermögen wurde konfisziert, wurde eingezogen. Die Sportlerinnen und Sportler sind oftmals in bürgerliche Vereine gegangen. Es wurde aber auch geschaut, waren die aktiv gewesen. Also man hat dann auch geschaut, dass da nicht irgendwelche politisch Aktiven in die bürgerlichen Vereine reingehen. Und der Arbeitersport hat sich danach nie mehr erholt und wurde nach dem Krieg dann auch nicht wieder aufleben gelassen.